Wir lesen heute einen Abschnitt aus der Apostelgeschichte, Kapitel 13, den Versen 1 bis 3. Es waren aber in der Gemeinde in Antiochia Propheten und Lehrer, nämlich Barnabas und Simon, genannt Niger, und Lucius von Kyrene und Manen, der mit Herodes, dem Vierfürsten, erzogen war, und Saulus. Als sie dem Herrn dienten und fasteten, sagte der Heilige Geist: Sondert mir Barnabas und Saulus zum Werk aus, zu dem ich sie berufen habe. Da fasteten sie und beteten und legten die Hände auf sie und ließen sie gehen. Worte des lebendigen Gottes.
Lasst uns beten. Herr, wir bitten dich jetzt, dass du uns ein Wort gibst für unser Herz und unser Herz deinem Wort ganz zuteilst. Amen. Teil meiner Arbeit in Ägypten ist die Mitarbeit bei der Ausbildung von Pastoren und Missionaren für den interkulturellen Dienst in Ägypten. Und mich beschäftigt deshalb ganz stark die Frage: Wie kann die lokale Gemeinde wieder missionsorientiert werden, also vor allen Dingen auch in Ägypten? Und wie kann Mission gemeindeorientiert umgesetzt werden? Und vielleicht ist dieses Thema auch relevant für euch hier in Leipzig, denn Mission und Evangelisation gehören eng zusammen. Sie sind lebensnotwendig für jede Gemeinde, die eine Zukunft haben will. Schon im Neuen Testament begegnet uns die Frage nach dem Verhältnis von örtlicher Gemeinde und Mission. Und das muss auch so sein, denn Gemeinde entsteht aus Mission und lebendige Gemeinde beteiligt sich an Mission. Das sind zwei Seiten einer Medaille oder ein Kreislauf. Gemeinde entsteht aus missionarischer Arbeit und führt wieder hinein in missionarische Arbeit. Der Theologe Otto Rieker und Begründer des Lebenszentrums Adelshofen schrieb vor mehr als 40 Jahren ein kleines Büchlein mit dem Titel Mission oder Tod. Können wir einfach die nächste Folie machen? Es scheint jetzt, hat vorhin alles geklappt. Technik ist wunderbar, wenn sie funktioniert. Wir kriegen das sicher hin. Also ich mache einfach mal weiter. Und das ist wirklich wahr. Es gibt letztlich für keine Gemeinde eine Alternative. Mission oder Tod. Evangelium weitergeben oder sterben. Wenn eine Gemeinde aufhört, die Unerreichten um sich herum mit dem Evangelium zu erreichen, wird sie zum eigenen Totengräber. Leider muss ich sagen, ich komme aus einer solchen Gemeinde, die gerade dabei ist zu sterben, in Siegen und in einem Stadtteil von Siegen. Irgendwann hat die Gemeinde, obwohl sie interessiert war an Missionen, viel mehr philosophiert und über endzeitliche Fragen gesprochen und sich mit Allversöhnung rumgeschlagen und hat vergessen, Evangelium frisch und authentisch weiterzusagen. Unsere Volkskirche, also wir waren heute Morgen auch in der Universitätskirche, haben uns da am Gottesdienst beteiligt. Das war wieder sehr markant. Begnügt sich vielfach mit dem formalen Christentum, verliert ihre Mitglieder und nimmt ab. Gemeinde Jesu, die nicht missionarisch nach außen drängt, beschäftigt sich mit Bestandssicherung und verliert ihre Relevanz für die Gesellschaft, zu der sie gehört. Aber das, was wir dieser Welt zu bringen haben, ist Christus, ist der Gekreuzigte. Das, was wir der Welt zu bieten haben, ist nicht, dass alle irgendwie gerettet werden und die unterschiedlichen Religionen alle zu Gott führen, sondern dass Jesus der Weg und die Wahrheit und das Leben ist und niemand zum Vater kommen kann, außer durch ihn. Und dass kein anderer Name den Menschen unter dem Himmel gegeben wurde, durch den sie gerettet werden können, als durch Jesus. Evangelisation und Mission, missionarisches Denken und Leben, das soll das Wesen einer Gemeinde ausmachen. Mission soll auch nicht zu einem wegdelegierten Teil gemeindlichen Lebens für Spezialisten werden. Warum ist Evangelisation und Mission mittlerweile so sehr verblasst? Wir wollen uns ein bisschen, nächste Folie, mit der Bestandsaufnahme beschäftigen. Das westliche Christentum, das stimmt, numerisch, demografisch geht zurück. Die gute Nachricht aber ist, dass das Christentum weltweit zunimmt. Es gibt keinen Grund, uns zu verkriechen und böse Zeiten zu betrauern. Es ist dunkel, es ist Nacht. Ja, das mag geradezu vielleicht in Deutschland oder in Europa sein, in der westlichen Welt. Aber weltweit wächst die Gemeinde Jesu. In Südamerika, in Afrika, in Asien. Die Gemeinde Jesu wächst weltweit schneller als das durchschnittliche Bevölkerungswachstum auf dieser Erde. Aber das Weltchristentum hat sich von der nördlichen Welthalbkugel auf die südliche verlagert. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts lebten 95% aller Christen im globalen Norden. Also vor gut 100 Jahren. Heute leben 80% aller Christen im globalen Süden. Ein enormer Wechsel hat hier stattgefunden. Und diese Entwicklung wird sich auch weiter so fortsetzen. 1960 machten die evangelikalen Christen im globalen Süden die Hälfte der westlichen evangelikalen Christen aus. Im Jahre 2000 lebten 4-mal so viele evangelikale Christen im Süden als im Norden. Und in 2010 waren es bereits 7-mal so viel. Und nun kommen, das ist das Ergebnis dieser Entwicklung, kommen Christen aus Afrika nach Europa. Christen aus Südamerika kommen nach Nordafrika. Christen aus Asien kommen in den Nahen Osten. Brasilien und China reihen sich in die sendenden Länder ein. Bei uns wird die Botschaft des Evangeliums oft relativiert, ist eine Wahrheit neben anderen. Die Botschaft des Evangeliums ist humanisiert worden, soll niemanden aufregen, soll nicht anecken, soll niemanden ärgern oder beunruhigen. Sie soll inklusiv sein, soll nicht diskriminierend sein. Man muss sich heute schämen und gilt als intolerant, wenn man von Evangelisation und Mission redet. Das Ärgernis des Kreuzes ist aufgehoben und die Gemeinden sind vielfach zu Kulturclubs oder zu Wohlfühl- und Wohltätigkeitsvereinen geworden. Andere Gemeinden, so wie meine eigene Gemeinde, sind eher zu weltfremden Erbauungsclubs geworden. Man ist gerettet, fühlt sich wohl und distanziert sich von der bösen Welt. Aber beide Richtungen oder Gemeinden, die in die eine oder andere Richtung sich entwickeln, müssen sich fragen lassen, glauben wir eigentlich noch wirklich, dass Menschen ohne Anbindung, ohne Beziehung zu Jesus, ohne das durch ihn erneuernde Leben, ohne seine Vergebung für alle Ewigkeit verloren sind? Es geht nicht zuerst darum, dass unsere Gemeinden wachsen, sondern dass Menschen für Zeit und Ewigkeit gerettet werden. Motiviert uns dieses Anliegen noch? Bringt uns dieses Anliegen in Bewegung? Oder glauben wir der Lüge, dass hier bei uns harter Boden ist oder dass unsere Zeitgenossen ja gar nichts von Jesus hören wollen? Ihr hattet ja vor kurzem hier Pro Christ in Leipzig und ich hoffe, ihr habt etwas anderes erlebt. Und wir merken im Kontext der islamischen Welt, wir wollen die Menschen ja nicht zum Christentum rufen, sondern zu Christus. Und ich glaube, das macht den Unterschied, dass wir hier differenzieren. Sind Menschen eventuell durch bestimmte Christen oder auch durch verschiedene Traditionen in manchen Kirchen, je nachdem welchen Hintergrund sie haben, durch eine Kirche erstmal zurückgestoßen oder sind sie wirklich, haben sie erlebt, dass Christus sie zurückstößt? Das wohl eher nicht. Wir dürfen hier nicht verwechseln, dass wenn jemand das Christentum oder christliche Lehre oder bestimmte christliche Werte oder Ansätze zurückweist, dass das gleichbedeutend ist, der hat ja gar kein Interesse an Jesus. Es ist ja erstaunlich, dass die Botschaft des Evangeliums oft ja da gerade sich wachsend ausbreitet, wo es starke Opposition gibt. Im Sudan. Durch eine islamistische Regierung werden die Konturen klar, das Profil wird klar. Da kostet Nachfolge Jesu einen Preis. Und die, die sich für Jesus entscheiden, die stehen ihren Mann. Das ist beeindruckend und tief bewegend. In Südamerika ist es häufig die katholische Kirche, in Asien kommunistische Regierungen. Und deshalb gilt die Beauftragung an jede Gemeinde, so lesen wir es in den Evangelien, geht hin. Predigt das Evangelium. Das ist Jesu Auftrag, der ganzen Gemeinde gilt. Das ist eigentlich das DNA lebendiger, bibelorientierter Gemeinde. Und wir wollen uns doch an der Bibel orientieren, oder? Da lesen wir seit Jahren die Bibel, aber häufig überlesen wir oder reduzieren den Auftrag Jesu an seine Gemeinde. Nächste Folie. Was bedeutet das, das Evangelium hinauszutragen in diese Welt? Ich habe euch hier so ein paar Zahlen aufgeschrieben. 7,7, wofür steht das? Ja, ganz genau. Das ist also eine Riesensumme, die schwer zu greifen ist. Wie könnte man das runterbrechen? Das könnte man runterbrechen auf 198 oder 200. So kann man sich vielleicht besser merken. Das wären die
Länder,
genau. Jetzt ist es aber so, dass die Bibel gar nicht von Ländern spricht, sondern sie spricht von ethnischen Einheiten. Und da sprechen wir von etwa 12.000 verschiedenen Volksgruppen, die eine eigene Sprache haben, eine eigene Geschichte, die bestimmte Traditionen haben, die teilweise auch bestimmten religiösen Aspekten folgen, 12.000. Wofür, denkt ihr, stehen die 3.500? Nein, Sprachen haben wir 7.150 etwa. Bitte? Genau. Und unerreicht heißt, dass in dieser Volksgruppe, nicht, dass es so wäre, dass noch niemand das Evangelium dort gesagt hätte, sondern unerreicht bedeutet, in dieser Volksgruppe gibt es noch keine Gemeinde, die eigenständig die Evangelisation der eigenen Volksgruppe übernehmen könnte. Das ist die Definition missionstheologisch, missionsstrategisch von unerreichter Volksgruppe. So wie wir es unter den Nubiern erleben. Wir kennen einzelne verteilt lebende Nubier, die sich Christus anvertraut haben, die Jesus nachfolgen, aber die noch keine Gemeinde darstellen und auch auf keinen Fall eine Gemeinde, die in der Lage wäre, die eigene Volksgruppe wirkungsvoll zu erreichen. 3.500 Volksgruppen. Wenn man jetzt kurz auf die Sprachen zu sprechen kommt, wir haben etwa 7.150 Sprachen weltweit. Und es ist eigentlich so, dass in 60% aller Sprachen weltweit keine Bibelteile, keine Bibelübersetzung gibt. Aber die gute Nachricht ist, dass 90% der Weltbevölkerung oder 91% der Weltbevölkerung durch Gottes Wort erreicht werden können, weil viele der Volksgruppen, die kein Bibelteil, kein Neues Testament, keine Bibel in ihrer Sprache haben, kleine Volksgruppen sind, mit Angehörigen bis zu 100.000 oder weniger als 100.000. Das ist die weltmissionarische Situation. aber 3.000, 3.500 Volksgruppen warten noch, dass hier missionarisch etwas geschieht und dass das Evangelium in ihre Kultur hinein transformiert wird. Nächste Folie. Hier sehen wir das 1040-Fenster. Hat jemand diesen Begriff schon mal gehört, 1040-Fenster? Darf ich mal um Handzeichen bitten? Okay, also deswegen kann man es dann noch mal erklären. Da geht es also darum, dass in diesem imaginären Fenster zwischen dem 10. und 40. Breitengrad, so wie wir es hier sehen, auf dieser Folie, dort sind, in diesen Ländern, sind die am wenigsten erreichten Volksgruppen. Und deswegen hat man das einfach mal so griffig bezeichnet, das 1040-Fenster. Die hier grün bezeichneten Länder sind im islamischen Bereich, dann im hinduistischen Bereich, die roten, die gelben, im buddhistischen Bereich und in China ist sehr viel volkstümlicher Glaube. Das Beispiel für eine biblisch, missionarisch orientierte Gemeinde ist die Gemeinde in Antiochien. Wir haben es vorhin schon gehört in der Lesung. Es befanden sich eben in Antiochien, in der dortigen Gottesgemeinde, einige prophetisch begabte und zur Unterweisung befähigte Männer, und zwar Barnabas und Simeon, der auch Niger, also der Schwarze, genannt wurde, außerdem Lucius, ein Mann aus Kyrene, dem heutigen Libyen, und Mahanaim, der zusammen mit dem Provinzfürsten Herodes aufgewachsen war, und auch Saulus. Und als sie den Herrn anbeten und dabei fasteten, sprach der Heilige Geist zu ihnen: Stellt mir Barnabas und Saulus ganz zur Verfügung für die Aufgabe, in die ich sie hineingerufen habe. Danach fasteten sie, beteten sie, legten die Hände auf sie und schickten sie los. Antiochien ist ein ermutigendes und richtungsweisendes Beispiel für missionsorientierte Gemeinde und zugleich auch gemeindeorientierte Mission. Der Auftrag Jesu ist ja vielschichtig. Apostelgeschichte 1 lesen wir, dass wenn der Geist kommen wird, dann wird das Evangelium in Jerusalem, in Judäa, in Samarien und bis an das Ende der Erde verkündigt. Und zwar ist hier deutlich zu beachten, dass es heißt und, nicht dann. Es geht um die Gleichzeitigkeit. Es geht um die Gleichzeitigkeit. Die Jerusalemer Gemeinde war noch etwas stark in der Kommstruktur verhaftet, aber auch in ihr fanden Menschen ja aus unterschiedlichen Kulturräumen zum Glauben. Und dann tat Gott zeichenhaft das Tor zu den Nichtjuden auf. Eine Erweckung in Samaria, der Finanzminister aus dem Kuschitischen Reich und Cornelius. Und dann war es die Verfolgung, die dafür gesorgt hat, dass neue Möglichkeiten der Evangelisation gefunden wurden. In Antiochien entdecken wir verschiedene Prinzipien, die auch für uns heute immer noch von großer Bedeutung sind. Und zwar ist Antiochien eine gemeindegründende Gemeinde. Denn was ist das Ziel von Missionsarbeit? Gemeindegründung. Ja, aber nur bedingt, nicht nur Gemeindegründung, ich gründe eine Gemeinde, so wie sie in Antiochien entstanden ist, sondern ich gründe eine Gemeinde, die den Wunsch hat, weitere Gemeinden zu gründen. Das evangelistisch-missionarische DNA muss der Gemeinde mitgegeben werden. Wir bleiben nicht stehen bei einer singulären Gemeindegründung. In Antiochien sehen wir, dass es eine interkulturelle Gemeinde ist. Menschen aus unterschiedlichen Kulturkreisen leben hier Gemeinde bis in die Gemeindeleitung hinein. Ganz faszinierend, das zu sehen. Wir haben das vorhin ja kurz gelesen. Aus ein Schwarzer und Weiße und unterschiedliche Gaben sind da, aus unterschiedlichen Herkunftsländern. Und hier haben wir es ja auch. Wir selber leben in Kairo in einer internationalen Gemeinde, in der Ma'adi Community Church. Da haben wir zwischen 20 und 40 verschiedene Nationen, mit denen wir uns treffen. Und das ist ganz toll, in einer interkulturellen Gemeinde zu leben. Und ich glaube, ihr erlebt das hier auch, wie bereichernd und wie wertvoll das ist. Gemeinde ist aber auch der Ort geistlicher Bewährung für die Gläubigen und für die Mitarbeiter. Barnabas war ja der, der von den Aposteln in Jerusalem nach Antiochien geschickt wurde. Und als er gemerkt hatte, dass hier ein Aufbruch war in Antiochien, da suchte er nach Mitarbeitern natürlich und erinnerte sich an Paulus. Wo war Paulus? Barnabas wusste aus seinen Begegnungen mit Paulus in Jerusalem, dass Paulus beauftragt war, interkulturell das Evangelium zu sagen, außerhalb des jüdischen Christen, außerhalb des Judentums, und dass er besonders den Nationen das Evangelium sagen sollte. Und dann bringt er in die Mitarbeit, er schult ihn, und wir sehen das auch bei der ersten Missionsreise, wie sehr Barnabas dann die Verantwortung übergibt an Paulus. Also die Gemeinde ist der Ort geistlicher Bewährung. Was wir auch sehen in Antiochien ist, dass bewährte Mitarbeiter gesandt werden. In einer Klasse wurde mal in einem Religionsunterricht die Frage gestellt, der Lehrer fragte, was ist ein Missionar? Und dann meldet sich ein Junge und sagt, das ist ein Pfarrer, der seine Prüfung nicht bestanden hat. Hier sehen wir, in Antiochien werden 40%, also fünf Leute, wenn man das mal so sehen kann, sind leitend in der Gemeinde aktiv und prägend. 40% von den besten Leuten werden geschickt. Das ist auch etwas, was zu bedenken ist. Die werden nicht festgehalten. O Paulus, o Barnabas, wir brauchen euch so dringend hier in der Erweckung in Antiochien, sondern die werden freigesetzt. Man lässt los, man segnet und sendet. Und das ist auch ein Prinzip. Da, wo eine Gemeinde loslässt, freisetzt, wenn Gott es so führt und segnet und sendet, dann wird Gott sich nicht lumpen lassen, sondern er wird dann wieder neue Mitarbeiter geben, die mit ihren Gaben sich in der Gemeinde einbringen. Und durch die Sendung in einen interkulturellen Kontext übernimmt jetzt Antiochien als Gemeinde weltmissionarische Verantwortung. Sie erkennen das an, was Gott in Paulus und auch Barnabas und durch sie tun will. Und wir merken auch, deswegen auch missionsorientierte Gemeinde, Paulus und Barnabas kommen zurück nach ihrer ersten Missionsreise und berichten, was Gott getan hat. Auch in der Apostelgeschichte nachzulesen. Also da, wo die Evangeliumsproklamation zentraler Teil der Gemeinde ist, führt dies unweigerlich durch Gottes Auftrag und seine Führung auch zum interkulturellen Dienst. Wo Gemeinde nicht gemeinsam um den Außenstehenden ringt, wird Mission zu etwas Besonderem und besonderen Menschen. Sehr häufig erlebe ich, dass Missionare, auch manchmal wir, auf einer anderen Ebene gesehen werden. Und ich glaube, das entspricht nicht dem, was die Bibel uns zeigt. Also auf der einen Seite ist ein Missionar nicht ein Pfarrer, der seine Prüfung nicht bestanden hat, aber auf der anderen Seite ist er auch kein Übergeistlicher, kein Übermensch, der nur 24/7 von Jesus redet und dazu noch ein wundersames, geheimnisvolles Berufungserlebnis hat. Was ist denn eigentlich ein Missionar? Nächste Folie bitte. Ein Missionar ist jemand, der Christus erlebt hat, dessen Leben durch Jesus verändert wurde, umgekrempelt wurde. Und dann ist er ein Mensch, der begabt ist, mit einem Set von Gaben ausgestattet. Und sowohl seine Bekehrung als auch die Begabung, als auch, dass er sich durch die Mitarbeit in der Gemeinde bewährt, das geschieht im gemeindlichen Kontext. Und hier merken wir, wie wichtig die Gemeinde ist für missionarisches Denken. Die Gemeinde ist das Bewährungsfeld für missionarisches Leben. Denn wer könnte dann auch, wenn jemand meint, er sei von Gott gerufen in den interkulturellen Dienst, wer könnte denn eine Referenz ausstellen? Wer könnte denn bezeugen, dass der, der jetzt gehen will, sich bewährt hat? Die Gemeinde. Ich würde sagen, das, was ein Missionar wirklich ausmacht, was ein Missionar sagen wir mal, was das Herausstellungsmerkmal eines Missionars ist, dass er beauftragt ist, nicht nur befähigt, begabt, bestätigt durch die Gemeinde, sondern beauftragt ist und in der Lage ist, interkulturell sein Gabenspektrum auszuleben. Interkulturell, in einer anderen Kultur, das, was Gott ihm gegeben hat, das, wo er sich schon bewährt hat in seiner lokalen Gemeinde, das anwenden kann. Es ihm eine gewisse Freude macht, dass in einer neuen Kultur, in einem anderen Klima, in einer anderen Sprache, mit der Herausforderung, das Evangelium in neue Formen zu gießen, über die Kulturen hinweg so verständlich zu machen, dass auch dort Gemeinde entsteht. Deswegen ist der Missionar kein Mitarbeiter Gottes auf höherer Ebene, sondern der jetzt, während wir den Gottesdienst feiern, die Kinder anweist und anleitet, Jesus lieb zu gewinnen und mit Jesus zu leben, hat genauso eine wichtige Aufgabe. Aber er tut es im interkulturellen Bereich, in der Regel jedenfalls in der Gemeinde. Er tut es nicht im interkulturellen Bereich. Aber er ist genauso wertvoll wie der Pastor oder jemand anders, der seine Gabe einbringt. Gute Botschaft ist, nicht jeder muss gehen. Wir in den 70er Jahren, wir haben Missionskonferenzen erlebt und es hieß, ihr braucht eine Berufung, um zu Hause zu bleiben. Und dann haben wir natürlich hingehört und haben gesagt, ja, gut, wir sind bereit zu gehen. Aber wir haben jetzt auch nach 30 Jahren Erfahrung in Ägypten gemerkt, wie manche, die gedacht haben, sie haben den Ruf, nicht weiterkamen und nicht in der Lage waren, eigentlich ihr Potenzial, was Gott ihnen gegeben hat, interkulturell umzusetzen. Und deswegen ist es eine gute Nachricht. Keiner braucht Angst haben, dass Gott ihn ansprechen könnte oder in die Mission berufen könnte. Gott macht das schon richtig. Wenn du dafür nicht geeignet bist, dann hat Gott zwei Möglichkeiten. Entweder dir Eignung zu geben und deine Grenzen zu erweitern oder dir Frieden zu geben, zu sagen, ich bringe mich ganz ein und ich bin genauso ein vollwertiger Diener Gottes und Mitarbeiter Gottes in meiner eigenen Kultur, wie die, die draußen sind. Sie sind nicht anders und sie sind nicht besser. Sie sind nicht besser, sie sind nur anders. Diese Fähigkeit, interkulturell zu arbeiten. Aber Mission darf nicht wegdelegiert werden, sondern wir alle müssen Teil von Gemeinde werden. Mission ist die Initiative Gottes zur Erreichung aller Volksgruppen mit dem rettenden Evangelium. Durch die gesamte Gemeinde, weltweit und lokal. Folie 7, nächste Folie. Ja, Mission bedeutet das Evangelium der ganzen Welt und das ganze Evangelium durch die ganze Gemeinde. Und ich will nur kurz betonen, die ganze Gemeinde bedeutet das, was wir jetzt mittlerweile erleben. Vor 50, 80 und auf jeden Fall vor 100 und 150 Jahren war Weltmission Westmission. Missionare aus den westlichen Ländern, Europa, beginnend mit den Herrnhutern und vielen anderen Missionen, Europa, Amerika, da kamen bis vor kurzem noch die meisten Missionare her. Mittlerweile ist es aber nicht mehr Westmission, sondern wirklich Weltmission. Wie ich das gesagt habe, dass Gott aus Afrika Menschen zu uns nach Deutschland schickt, dass Gott aus Brasilien Menschen nach Nordafrika schickt und die quasi da eine so große Akzeptanz empfinden, weil sie ein Stück weit das kulturelle Erbe teilen, nämlich auch von einer kolonialen Macht besetzt gewesen zu sein. Viele Volksgruppen flößen keine Furcht ein. Häufig flößen wir, allein dass wir zu einer ehemaligen Kolonialmacht gehören, erstmal Furcht ein. Wir wollen wieder beherrschen, wir wollen wieder belehren, wir wollen wieder Verantwortung übermäßig übernehmen. Dieses Erbe bringen Christen aus der verfolgten Gemeinde in China nicht mit und diese viele afrikanische Missionare bringen das nicht mit und auch die südamerikanischen Missionare nicht. Die Berufung sollte allerdings durch die Gemeinde geschehen, zumindest durch die Gemeinde bestätigt und unterstützt werden. Ich glaube, da hat jede Gemeinde noch zu lernen. Ich kann mich jetzt an kein Beispiel erinnern, wo jemand gesagt hat, ich bin jetzt hier im interkulturellen Dienst, weil Menschen in meiner Gemeinde, Verantwortungsträger in meiner Gemeinde, gebetet haben und den Eindruck hatten, ich sollte gehen. Es ist meistens so, dass wir einen persönlichen Impuls haben, angesprochen wurden auf einer Konferenz oder während eines Gottesdienstes oder durch längeres Überlegen und Fragen, wie das bei mir der Fall war. Das kann ganz unterschiedliche Formen annehmen. Und wenn wir dann zur Gemeinde kommen, dann wäre es auf jeden Fall wichtig, dass die Gemeinde diesen Schritt bestätigt. Wie kann eine Gemeinde zur evangelistisch-missionarisch sendenden Gemeinde werden? Das Erste ist, dass wir überzeugt sind vom Wort des Kreuzes. Es gibt keinen Weg zur Gemeindegründung, keinen Weg, dass Menschen zum Glauben kommen, am Kreuz Christi vorbei. Überzeugt sein von der ewigen Verlorenheit eines Menschen ohne Jesus. Auch überzeugt sein von der Gültigkeit, auch heute noch, von der Gültigkeit des Auftrages Jesu bis zu seinem Wiederkommen. Nächste Folie. Ich habe hier, das ist abschließend, einige Stationen mal aufgeführt. Dieses Konzept beruht auf dem, was Ralf Winter, einer der führenden Missionstheologen ab der 70er Jahre des letzten Jahrhunderts, mit hineingebracht hat in die Diskussion. Hier seht ihr die Kirche in einem Kasten und da steht E0. Das bedeutet nicht, dass das eine wertlose Arbeit ist, sondern die Gemeinde bleibt in der eigenen Kultur und beginnt da erstmal. Also ein E0-Mitarbeiter ist jemand, der im Kindergottesdienst das Evangelium verteilt und austeilt oder der die Jugendarbeit führt. Oder das ist ein E0-Mitarbeiter. Ein E1-Mitarbeiter ist jemand, der die erste Hürde überspringt, noch in derselben Kultur verbleibend, aber nicht glaubende Menschen außerhalb unseres gemeindlichen Bereichs einzuladen. Also das, was ihr in Pro Christ gemacht habt, wenn ihr deutsche Freunde, Kommilitonen, Nachbarn eingeladen habt zu den Veranstaltungen, das ist ein E1-Mitarbeiter. Überspringt die Grenze vom Glauben zum Nichtglauben, außerhalb der christlichen Kultur. E2 ist vielleicht auch bei Pro Christ passiert, dass ihr ausländische Mitbürger eingeladen habt und euch da aber neu einfühlen musstet, vielleicht andere Vokabeln benutzen musstet. Die Botschaft musste ihnen übersetzt werden. Und der Übersetzer hat dann diese interkulturelle Transferleistung des Evangeliums geleistet. Also, Missionar zu sein, bedeutet nach dieser Definition nicht, ich setze mich in ein Flugzeug und muss geografisch in ein anderes Land fahren, sondern ich bin dann Missionar, wenn ich kulturübergreifend das Evangelium sage, in eine neue Kultur hinein. Das ist vielleicht ein neues Verständnis für euch. Natürlich ist jeder gesendet. Natürlich ist jeder gemeint, ein Zeuge für Christus zu sein. Aber wenn wir von Mission und Missionaren sprechen, dann geht es darum, kulturelle Grenzen zu überschreiten. Und das kann in unserem eigenen Land passieren. Wenn wir also jetzt hier unter Chinesen arbeiten oder wir arbeiten unter Jesiden oder wir arbeiten unter Iranern, dann überschreiten wir kulturelle Grenzen. Das kann aber dann auch dahin führen, dass wir als E2, was hier mit E2 angedeutet ist, selber in ein anderes Land reisen, um dort noch mehrere kulturelle Grenzen überschreiten, um das Evangelium dort zu sagen. Also, es fängt mit der Gemeinde an und fließt aus der Gemeinde heraus. Man bewährt sich in der Gemeinde und dann, wie Gott führt und auch wie Gott die Gemeinde führt, geht es dann in eine andere Kultur. So, die Frage ist an euch als Gemeinde hier, hört ihr von Mission? Ist Mission organischer Teil eurer Gemeindearbeit? Wo spielt das in der Kinder- und Jugendarbeit eine Rolle? Wann habt ihr hier die letzte Predigt gehört über Mission oder Bibelstunde? Spielt Mission eine Frage in euren Strategieplanungen fürs neue Jahr? Und abschließend möchte ich sagen, es geht ja um die missionsorientierte Gemeinde oder gemeindeorientierte Mission. Beschäftigt euch mit Evangelisation und Missionen. Beschäftigt euch nicht so wie meine Gemeinde zu sehr mit Spekulationen der Wiederkunft Jesu. Denn Jesus bindet seine Wiederkunft ja an die Verkündigung des Evangeliums bis ans Ende der Welt. Und es wird gepredigt werden, das Evangelium vom Reich in der ganzen Welt zum Zeugnis für alle Völker. Und dann wird das Ende kommen. Mit Missionen seid ihr immer auf Kurs und wachsam. Beschäftigt euch auch nicht so sehr mit Heiligung, losgelöst von Evangelisation und Mission. Denn Mission und Evangelisation sind der beste Weg zur Heiligung. Je mehr wir versuchen, andere Menschen für Jesus zu gewinnen, desto weniger Zeit haben wir, negativ über andere zu reden, desto weniger Zeit haben wir, unsere Zeit mit Nutzlosem zu verbringen. Heiligung ohne Mission wird zum neuen Gesetz und fördert abgestandenes, muffiges Christentum. Wir, die wir Salz sein sollten, werden zum Salzmeer, zum Totenmeer, das nicht abläuft und seine Wirkung verfehlt. Und schließlich, unser Missionsverständnis, unsere Missionspraxis zeigt die geistliche Reife und das innere Wachstum einer Gemeinde. Unser Missionsverständnis als Gemeinde ist der Gradmesser geistlichen Lebens. Wo immer geistliches Leben aufbricht und blüht, da fließt es ein in Evangelisation und Mission. Da brennt in uns eine Sehnsucht, Jesus groß zu machen, Jesus zu verkündigen. Zuallererst Jesus, dann die Gemeinde. Gott segne euch.